herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus. Mein Name ist Adrian Ming-Schumacher und ich bin der Host dieser Sendung. Und ich falle jetzt mal gleich mit der Tür ins Haus. Schaut euch eure Eltern, Geschwister, Kinder und so weiter an. Welche äußerlichen Merkmale, welche Charakterzüge erkennt ihr wieder? Wo unterscheidet ihr euch vielleicht sehr stark? Ich würde behaupten, genau diese Fragen sind ein Lieblingsthema von uns Menschen und die Diskussion über die Hintergründe solcher Zusammenhänge fasst man gerne unter dem Begriff Nature versus Nurture zusammen. Also welche Merkmale sind eins zu eins biologisch vererbt und welche sind Teil unserer Umwelt, unseres Aufwachsens und der Erziehung und so weiter. Diese Fragen kann man natürlich in einem ganz speziellen Feld auch stellen, nämlich der Immunologie, also der Wissenschaft über das Immunsystem. Und man sollte sie tatsächlich stellen, wenn es um die MS geht. Wie wir hier ja schon öfters im Podcast erwähnt haben, hat die MS ja durchaus eine erbliche Komponente und trifft gehäuft in Familien auf, wo es schon Betroffene gibt. Auf der anderen Seite ist die MS weit davon entfernt, eine vererbte oder erbliche Erkrankung zu sein, wo alle oder die Hälfte der Nachfahren einer erkrankten Person dann ebenso die Erkrankung bekommen. Wenn man also die erblichen und die nicht erblichen, also umweltbedingten Komponenten der MS-Immunologie untersuchen möchte, dann muss man das mit gut kontrollierten Untersuchungsgruppen tun. Und damit meine ich, dass man Gruppen vergleicht, in denen möglichst alles, außer den Faktor, den man untersuchen möchte, identisch ist. Mein heutiger Interviewpartner, Dr. Florian Ingelfinger, hat in seiner Forschung bisher ganz besonders sich auf eine bestimmte Gruppe gestürzt, nämlich Zwillinge, also Geschwisterpaare mit sehr hoher Überschneidung bzw. identischem Erbgut und auch einem hohen Ausmaß an überlappenden Umweltbedingungen in der Kindheit und Jugend. Warum er das gemacht hat und was er in Bezug auf die MS herausgefunden hat, darum geht es also heute. Florian ist komputationaler Immunologe und hat sein PhD an der Universität Zürich im Labor von Professor Burkhard Becher gemacht. Aktuell arbeitet er an der Uni Freiburg und in ganz enger Kollaboration mit einer international führenden Immunologengruppe am Weizmann-Institut in Israel. Freut euch also auf die heutige Interviewsendung mit Florian Ingelfinger. Ich darf ganz herzlich begrüßen heute im Podcast den Florian Ingelfinger, ein fantastischer Immunologe, der aktuell in Freiburg sitzt. Und hallo Florian, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Ich habe ja dir im Voraus schon so ein bisschen Fragen geschickt und es ist gar nicht so leicht, sozusagen über die Themen, die du bisher gemacht hast, auf eine einfache Art und Weise zu sprechen. Aber ich glaube trotzdem, dass es die allermeisten extrem interessiert, weil es geht so ganz grundsätzlich gesagt um so diese Thematik, die wir als Nurture-Nature-Problematik bezeichnen. Also was sind die Faktoren, die uns angeboren sind? Was sind die Faktoren, die uns dann prägen, wenn wir schon sozusagen auf der Welt sind? Und da kann man ja, glaube ich, auch nochmal unterscheiden zwischen frühen Faktoren, so in der frühen Kindheit und dann natürlich alles, was danach kommt. Und da möchte ich jetzt nicht vorweggreifen, weil ich glaube, du erklärst es auch nochmal, wie ihr eure bisherigen Studien so designt habt. Aber was sind denn so grob die großen Bauklötze? Was sind die groben Faktoren, die daran beteiligt sind, jetzt gerade, und wir reden über Immunologie, also unser Immunsystem zu prägen? Was würdest du sagen?
Also so ganz klassisch ist natürlich einer der größten Einflüsse, hat natürlich die Genetik auf unser Immunsystem. Das ist ganz ähnlich wie beispielsweise unterschiedliche Menschen unterschiedliche Haarfarben haben. So können auch die Immunzellen bedingt durch die Gene unterschiedliche Funktionen haben. Und manche Immunsysteme sind dadurch vielleicht ein kleines bisschen besser, um mit Erregern, wie jetzt beispielsweise Viren, klarzukommen, während andere besser mit Allergien beispielsweise zurechtkommen. Insofern ist, denke ich, die Genetik einer der größten Einflüsse auf unser Immunsystem. Und in Zwillingsstudien wurde tatsächlich auch schon gezeigt, sind besonders gut geeignet dazu, um herauszufinden, wie groß letztendlich der Anteil ist, der durch die Genetik auf das Immunsystem sich widerspiegelt. Zusätzlich zu Genetik sind natürlich aber auch die Umweltfaktoren einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser Immunsystem. Ja, beispielsweise, was für Kontakt wir mit unterschiedlichen Erregern hatten, hat einen starken Einfluss. Das hat man beispielsweise während der Covid-Pandemie gesehen, dass ein vorheriger Kontakt mit einem Virus sozusagen das Immunsystem trainiert, den Virus zu erkennen und dann bei der zweiten Infektion sehr viel leichter hat, den Erreger zu bekämpfen. Mhm. Und so gibt es eine Reihe von Umwelteinflüssen und genetischen Einflüssen, die recht starke Auswirkungen auf unser Immunsystem haben.
Okay, und du hast ja eben jetzt daran schon aktiv geforscht und ihr hattet so ein paar Erkenntnisse. Mal jetzt ganz grob gesagt, ohne dass wir jetzt genau auf die Details eingehen, aber hat sich so deine Vorstellung, was wichtig ist, was viel prägt, durch diese Art der Forschung ein bisschen verschoben? Also deine Grundannahmen, wurden die bestätigt oder wurden die eigentlich eher versetzt?
Ich bin, denke ich, mit ein bisschen mehr mit der Erwartung rangegangen, dass die Genetik einen stärkeren Einfluss hat auf unser Immunsystem. Ah. Ich wurde doch etwas überrascht, wie stark letztendlich der Einfluss von Umwelteinflüssen sein kann.
Genau. Okay, und ihr habt das eben an Zwillingen, du hast gerade schon das Stichwort erwähnt, an Zwillingen untersucht.
Ja.
Genauer gesagt an der Zwillingsstudie, die hatten wir ja sogar schon mal im Podcast mit Lisa Ann Gerdes, die sozusagen Schöpferin der Zwillingsstudie und enge Kollaboratorin von dir. Warum forscht man denn an Zwillingen, wenn man solche Fragestellungen beantworten möchte?
Also der Vorteil von Zwillingsstudien ist eben, dass man dadurch, dass Zwillinge oder eineigige Zwillinge dieselben Gene haben, der Einfluss zwischen Umwelteinflüssen und genetischen Einflüssen sehr gut separierbar ist. Das ist etwas, was man ansonsten in der Forschung sehr schwer erreichen kann. Das kann man vielleicht in einem Mausmodell oder einem Tiermodell kann man vielleicht den Einfluss von Genetik kontrollieren, aber in menschlichen Studien direkt am Menschen ist es bisher eigentlich nicht möglich, den Effekt von Genetik und Umwelteinflüssen zu separieren.
Mhm. Und jetzt ist natürlich das schon eine spezielle Situation bei Zwillingen, weil die ja auch zumindest am Anfang sehr gleich aufwachsen, oder? Also die liegen im Bett so ungefähr nebeneinander, die machen alles gleichzeitig. Das heißt, in der Hinsicht ist ja die Umwelt auch so ein bisschen kontrolliert dann nochmal, zumindest die frühe Umwelt, Einflussfaktoren, ist das richtig, oder?
Absolut. Also dadurch, dass die Zwillinge zusätzlich noch im selben Mutterleib aufwachsen, sie wurden im selben Haushalt großgezogen, haben wahrscheinlich also eine relativ ähnliche Geschichte von den Erregern, die sie hatten, relativ ähnliche Lebensweise. Diese Faktoren machen es sehr, sehr interessant, um mit Zwillingen zu arbeiten, um jetzt den gesamten Einfluss von Umweltfaktoren und der Genetik zu untersuchen.
Mhm. Und in den Projekten habt ihr ja unterschiedliche Zwillinge sogar angeschaut, nämlich einerseits die Zwillingskohorte, das sind diskordant, sagen wir. Ne? Also ein Zwilling hat MS und der andere eineige Zwilling nicht. Aber dann habt ihr noch wie so verschiedene Schattierungen an Zwillingtum, sag ich mal, angeschaut. Was ist das dann?
Genau, also wir haben uns dann noch öffentlicher Daten, die schon publiziert wurden, bedient, die aus recht großen Studien kamen, in denen sich dann eineigige Zwillinge und zweieigige Zwillinge angeschaut wurde. Und basierend darauf kann man dann mit statistischen Modellen versuchen, den Einfluss von der Genetik auf bestimmte Teile im Immunsystem, wie aber auch von den frühen und von den späten Umwelteinflüssen zu separieren. Und der Vorteil hierbei ist, dass die Monozygoten, also eineigige Zwillinge, genetisch im Prinzip identisch sind, aber sich dann durch diese späte Umwelteinflüsse unterscheiden, während sie auch diese frühen Umwelteinflüsse jetzt im Kindesalter, im Mutterleib gemeinsam haben. Insofern können die Unterschiede, die zwischen eineigigen Zwillingen gefunden werden, die können auf die späten Umwelteinflüsse zurückzuführen sein. Bei den zweieigigen Zwillingen teilen sich im Durchschnitt 50% der genetischen Einflüsse und zusammen dann mit den Daten aus den eineigigen Zwillingen lässt sich dann nachher der Effekt, den die frühen als auch die späten Umwelteinflüsse auf die unterschiedlichen Parameter im Immunsystem haben, rausrechnen. Das kann man so ein ganz kleines bisschen wie so eine Dreisatzrechnung sehen.
Ja, nee, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch, zumindest die mathematisch Interessierten. Okay, und dann gibt es natürlich eben spezielle Fragen, die man natürlich anschauen will. Und jetzt reden wir ja ganz klar über die MS. Also nochmal, wir haben jetzt da eine Gruppe von Monozygoten Zwillingspaaren. Einer hat MS, einer nicht. Und wir wissen also, die haben gleiche Genetik, die haben sehr, sehr, sehr ähnliche frühe Expositionen an Sachen, Umwelt, Viren. Und dann entwickelt eben der eine irgendwann MS, der oder die, und der andere nicht. Und was ihr jetzt gemacht habt, war, ich sag's mal, das Immunprofil anzuschauen. Kannst du mal erklären, was man damit darunter versteht? Also was habt ihr euch da angeschaut?
Also unter dem Immunprofil, es ist mal ein relativ abstraktes Wort, da versteht man so die Gesamtheit von allem, was so eine spezielle Immunzelle ausmacht. Ich denke, man kann das vielleicht so ein kleines bisschen auch kann das Immunsystem mit einer Schulklasse vergleichen. Wenn man einen Blick schweifen lässt durch die Schulklasse, gibt es unterschiedliche Arten von Schülern. Die einen haben unterschiedliche Merkmale, die einen haben zum Beispiel eine Brille an, die einen wahrscheinlich ein rotes T-Shirt, die anderen ein weißes T-Shirt. Und so gibt es verschiedene Merkmale, die wir von den Immunzellen, die wir auch messen können. Das sind dann beispielsweise Proteine, die sich auf der Oberfläche befinden von Immunzellen. Und mittels dieser neuesten Methode, der wir uns hier bedienen, können wir eben sehr, sehr viele Parameter auf diesen Immunzellen gleichzeitig charakterisieren. Mhm. Und dadurch haben wir dann ein sehr, sehr genaues Bild von den Immunzellen im Blut der Patienten.
Genau, also die kriegen Blut abgenommen und dann schickt ihr dieses Blut durch eine, sag ich mal, sehr spannende Maschine, die viele Parameter, viele Merkmale, wie du so schön sagst, gleichzeitig bestimmen kann.
Ganz genau.
Und diese eben Proteine und Merkmale, also die untereinander diese Immunzellen unterscheiden, wisst ihr denn da schon viel über irgendwie deren Funktion oder ist das, sag ich mal, so ein offenes Buch oder ihr macht das erstmal neutral?
Also historisch gesehen gibt es da natürlich eine Reihe von solchen Merkmalen auf Zellen, die dann auf eine Funktion einer Zelle rückschließen lässt. Beispielsweise gibt es dann einen T-Zell-Rezeptor, von der wir wissen, wenn eine Zelle dieses Oberflächenmerkmal aufweist und die Funktion von diesem Merkmal ist beispielsweise, dass sie fremde und körpereigene Zellen unterscheiden kann, dann wissen wir, dass sich diese Zelle höchstwahrscheinlich als eine T-Zelle klassifizieren lässt. Sprich, wir können aufgrund unseres Vorwissens Zellen basierend auf den Merkmalen einteilen in Zellen, die unterschiedliche Funktionen haben. In der Vergangenheit waren das immer technisch nur sehr wenige Merkmale, die wir auf diesen Zellen uns anschauen konnten, weshalb historisch besonders Merkmale benutzt wurden, von denen wir schon wissen, was für eine Funktion sie haben. Basierend jetzt aber auf den neuesten Methodiken können wir uns beispielsweise in einer einzelnen Zelle alle Gene anschauen, die in dieser Zelle im Moment sozusagen angeschaltet sind. Und dadurch bekommen wir so ein extrem hoch aufgelöstes Immunprofil. Und da sind natürlich auch eine Menge Merkmale dabei, von denen wir absolut keine Ahnung haben, was sie in einer Zelle machen und besonders nicht, was sie in einer Immunzelle machen.
Und gleichzeitig ist das eben spannend, weil eben sie ja sehr wohl vielleicht eine bestimmte Bedeutung haben könnten und vielleicht auch eine bestimmte Bedeutung in Bezug auf eine Krankheit. Habt ihr denn Zellen gefunden, die jetzt ganz speziell bei den MS-betroffenen Zwillingen auftreten, also Zellen mit einem bestimmten Profil?
Also wie gesagt, dadurch, dass wir diese hochauflösenden Methoden verwenden, bekommen wir ein extrem genaues Bild vom Immunsystem. Und tatsächlich ist dann wirklich die relativ einfache Frage, was denn eigentlich unterschiedlich ist im Immunprofil der beiden, also eines gesunden Zwillings und eines Zwillings mit MS, eine der schwierigsten Fragen. Und wir benutzen uns dafür dann unterschiedliche Algorithmen, die dann versuchen sollen, die größten Merkmale, die ein der Zwilling, der an der MS erkrankt ist, und einen gesunden Zwilling zu unterscheiden. Und das haben wir angewendet. Mittels künstlicher Intelligenz haben wir die Merkmale raussortiert, die am stärksten die Unterscheidung erlaubt haben. Und das waren jetzt eine sehr unerwartete Art von Zellen. Es handelt sich hierbei um sogenannte naive T-Zellen. Das sind T-Zellen, die bisher noch nicht ihr Antigen, so ihren Erreger oder was auch immer sie erkennen, erkannt haben. Mhm. Und wir haben gesehen, dass sich diese naiven T-Zellen in Oberflächenproteinen unterscheiden, die wesentlich zur Aktivierung von T-Zellen beitragen. Mhm. Das war so eins der Hauptmerkmale zwischen den Zwillingen.
Ich versuche das gerade irgendwie nochmal in einfache, also du hast schon in einfache Worte gefasst, aber ich versuche schon ein Bild davon zu bekommen. Also eigentlich Zellen, die ja noch gar nicht so viel Erfahrungswerte haben mit der Bekämpfung von Erregern oder von irgendwelchen Eindringlingen, die aber ziemlich hyperaktiv sind, also ziemlich viel sozusagen lostreten können, kann man das so
genau, ja,
sagen?
Genau, also im Prinzip sind das Zellen, die noch nicht aktiviert wurden, die noch nicht ihre Aufgabe bei der Bekämpfung von Erregern erledigt haben, die aber trotzdem gezeigt haben, dass sie sehr, sehr bereit sind, ihre Effektorfunktion auszuwirken.
Und das eventuell dann eben auch in der Vermutung im zentralen Nervensystem, beziehungsweise
genau.
Also, dort andere Zellen zu aktivieren, die dann für Schaden sorgen.
Genau, also es war so ein bisschen der Startpunkt unserer Studie, wo wir gesehen haben, dass diese Hyperaktivität in den naiven T-Zellen wahrscheinlich das größte Hauptmerkmal in der Studie von den Zwillingspaaren, die wir uns angeschaut haben, war. Und dann haben wir eine Reihe von anderen Fragen gestellt. Wir haben beispielsweise uns überlegt, wenn diese Zellen so aussehen, dass sie leichter erregbar sind oder dass, wenn man sie aktiviert, dass sie stärker reagieren, haben wir praktisch in der Petrischale diese Zellen aktiviert und haben uns angeschaut, was mit diesen Zellen passiert. Und wir konnten dann zeigen, dass sie in der Tat sehr viel stärker auf diese künstliche Aktivierung reagiert haben. Mhm. Wir konnten sehen, dass diese Zellen nach dieser künstlichen Aktivierung auch Moleküle hochreguliert haben, die sehr wichtig sind für die Migration ins zentrale Nervensystem. Mhm. Und wir konnten zeigen, dass sie ein Kommunikationsmuster aufweisen von Zellen, die wir eigentlich so aus Tierversuchen kennen, in Tiermodellen für Autoimmunerkrankungen.
Mhm, mhm. Habt ihr noch eine Vorstellung davon, was mit dieser Zellpopulation passiert, wenn Menschen ein Medikament bekommen für ihre MS?
Also ich denke so, die Haupthypothese ist, dass diese Zellen, die wir im Blut identifiziert haben, aus Gründen, die wir jetzt bisher vielleicht noch nicht verstehen, es kann beispielsweise weitere Umwelteinflüsse sein, zu so einer Hyperaktivierung führt, dass die Zellen aktiviert werden und ins zentrale Nervensystem, ins Gehirn der Patienten einwandern und dort wahrscheinlich zur Erkrankung beitragen. Dadurch, dass sich diese Zellen um so sehr frühe, undifferenzierte T-Zellen handelt, konnten wir sehen, dass sich eigentlich fast alle der gängigen Medikamente, die wir beobachten konnten, mit der die Zwillinge behandelt wurden, hat eigentlich keines dieser Medikamente einen großen Einfluss auf diese Hyperaktivität gehabt.
Mhm. Also eine ganz leise Spur sozusagen, warum wir vielleicht doch nicht so weit gekommen sind mit diesen Therapeutika in Sachen Progression auch zum Beispiel, wie wir eigentlich gedacht haben oder wie wir wollten. Sehr spannend. Wisst ihr auch eigentlich ein bisschen mehr, weil jetzt, das ist, sage ich mal, die häufigste Therapie, zu den Effekten bei B-Zell, speziell B-Zellfaden?
Wir haben uns speziell die B-Zell-depletierenden Therapeutika, haben wir uns in einer separaten Studie sehr genau angeschaut. Das ist wohl wahrscheinlich eines der wirksamsten Medikamente ist, die es im Moment auf dem Markt gibt. Aber gleichzeitig wir eigentlich gar nicht so eine ganz genaue Idee haben, wie es wirkt und was es genau macht, außer die B-Zellen in den Patienten zu beseitigen. Mhm. Und als ich diese Zwillingsstudie in Rotterdam auf einem Kongress vorgetragen habe, ist nachher ein Forscher, der sich speziell mit den B-Zellen in Multiple Sklerose-Patienten beschäftigt, ist zu mir hergekommen und wir haben dann zusammen diskutiert über die Zwillingsstudie, aber auch über die B-Zellen. Und aus dem Gespräch heraus ist dann sozusagen nochmal eine neue Analyse der Zwillingskohorte entstanden, die sich speziell auf diese spezielle Art von B-Zellen, mit der sich der Wissenschaftler aus den Niederlanden beschäftigt hat. Und wir haben uns dann speziell diese B-Zellen nochmal angeguckt und haben gesehen, dass wir tatsächlich auch in der Zwillingskohorte eine gewisse Art von B-Zellen im Blut reduziert sehen, die wahrscheinlich dadurch in niedrigeren Zahlen im Blut der Patienten zu finden sind, weil sie ins zentrale Nervensystem einwandern und dann zu antikörperproduzierenden B-Zellen entwickeln, die dann nachher zum Krankheitsverlauf der Multiplen Sklerose führen.
Ah, also das ist die MS-Signatur. Diese bestimmte sozusagen B-Zell-Subtyp, der ist vermindert bei den MS-Zwillingen. Und
ganz genau.
Das vielleicht, weil die einfach sehr gerne hoch ins Hirn gehen und dort dann stecken bleiben und Antikörper produzieren.
Genau, also diese B-Zellen, die waren charakterisiert durch ein Molekül, das ein Oberflächenprotein, das die Zellen benutzen, um vermutlich auch ins zentrale Nervensystem einzuwandern. Und wir haben auch gezeigt, dass in MS-Patienten in der Nervenflüssigkeit die Liganden, also die sozusagen diese Zellen zur Migration bewegen, auch überexprimiert sind.
Mhm. Ja, das ist auch schon wieder eine Erkenntnis, wo es einen juckt, diese Erkenntnis zu nutzen, um auch ein bisschen über neue Therapien nachzudenken. Ich weiß nicht, ob du auch schon solche Gedanken oder Diskussionen mit anderen hattest. Was wären sozusagen auf der Basis von diesen Ergebnissen deiner Ansicht nach eine spannende neue Therapie?
Also ich denke, dass der Erfolg der B-Zell-depletierenden Reagenzien zeigt so ein bisschen, dass wir da auf einer heißen Spur sind und dass wir vermutlich, indem wir jetzt nicht nur die Gesamtheit der B-Zellen eliminieren, sondern ganz gezielt nur den besonderen Teil, der für die Entstehung der Erkrankung in der Multiplen Sklerose zuständig ist, targeten, dass wir dann wahrscheinlich einen stärkeren Therapieerfolg mit weit weniger Nebenwirkungen erzielen können.
Mhm. Und das ist ja auch gar nicht so abwegig als Vorstellung oder so Science-Fiction-haft, wie es hier vielleicht erstmal klingen mag, weil ihr wisst ja sozusagen, was die Marker sind. Und in der Vergangenheit hat man, sobald man sozusagen wusste, was die Marker sind, zumindest anfangen können, gezielte Therapiemechanismen dagegen zu entwickeln oder, also genauer gesagt, Antikörper oder was auch immer so ein bestimmtes Protein binden kann, was man als Schlüssel identifiziert hat.
Ganz genau.
Deswegen gefällt mir sehr gut, dass ihr da schon so weit gekommen seid.
Ja, ich denke, dadurch, dass wir momentan in dieser Zeit leben, in der wir uns einfach alle Proteine, alle Merkmale, alle Gene, die sich in einer Zelle exprimieren, dass wir die uns alle gleichzeitig anschauen können. Dadurch können wir relativ gut eben neue Medikamente entwickeln. Wir können aber auch bestehende Medikamente, die vielleicht für einen ganz anderen Einsatz gedacht wurden, wie beispielsweise gegen zur Behandlung von Krebs, können wir dann in Patienten für andere Indikationen verwenden, um eben speziell diese ganz gewisse Zellsubtyp zu targeten.
Sehr spannend. Vielen Dank. Vielleicht magst du ganz am Schluss noch grob sagen, an was du gerade dran sitzt, was beschäftigt dich im Moment, weil die Projekte, über die wir gesprochen haben, sind ja schon abgeschlossen und toll publiziert.
Im Moment verbringe ich meine Hauptzeit, den Großteil meiner Zeit mit dem Glioblastom. Ich arbeite also weiter an Erkrankungen im zentralen Nervensystem, jetzt aber eher im Hinblick auf Krebserkrankungen. Was mich daran besonders interessiert, ist, dass das Glioblastom wohl die schwerste oder extrem schwer zu behandeln ist von allen Gehirntumoren, die es so gibt und die Prognose auch sehr, sehr schlecht ist und es recht wenig Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und wir versuchen, eine neue Methodik zu entwickeln, mit der wir über die Zeit und im Raum, also auch räumlich gesehen, identifizieren können, wie sich Immunzellen verändern, wenn sie in so ein Glioblastom einwandern. Also das ist auch eine sehr technische Aufgabe.
Klingt wie eine große Herausforderung. Nicht verzagen, liebe MS-Community. Wie gesagt, viele Ergebnisse, die in anderen Erkrankungen herauskommen, kann man dann wiederum nutzen, um bei der MS auch voranzukommen. Also die Community verliert Florian nicht als Forscher.
Nein. Sehr gut. Tatsächlich ist auch die Idee, dass wir diese Methodik, sobald wir sie etabliert haben, jetzt in Hinblick auf die Glioblastom-Patienten auch in der Multiple Sklerose anwenden.
Sehr gut. Dann sind wir gespannt. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, wir haben einiges hier an Stoff und neuen Erkenntnissen durchgenommen. Und ich hoffe auch, dass wir es verständlich gemacht haben. Aber vielen Dank dir. Du hast dir sehr viel Mühe gegeben, dass es verständlich ist. Und das ist bei dem Thema, wie gesagt, mit am schwersten. Also alles Gute. Und genau, wir sprechen uns wieder, wenn es Neues gibt.
Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's wieder für heute beim MS im Fokus. Ich hoffe, euch hat das Interview mit Florian gefallen und ihr konntet für euch neue Erkenntnisse gewinnen und mit nach Hause nehmen. Liebe treue Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Anregungen habt, ganz ehrliche Verbesserungswünsche und so weiter, dann lasst es mich jederzeit wissen. Schickt mir eine E-Mail an info@mspodcast.de. Ich bin wirklich sehr daran interessiert, diese Sendung informativer, noch unterhaltsamer und spannender zu machen. Ich möchte natürlich auch, dass der Podcast weiter von einer auch wachsenden Community gehört wird, also empfehlt ihn gerne weiter an Freunde und Bekannte. Das ist die Hilfestellung, die ihr mir für diesen werbe- und kostenfreien Podcast geben könnt. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute und wirklich nur das Beste, auf dass wir bald wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen können.